Ja, das Predigtthema ist immer so eine Sache. Im Sommer ist es so, dass die Themen nicht vorgegeben sind. Zum Teil gibt es ja Predigtreihen und dann bekommt man einen gewissen Abschnitt, sage ich mal, vorgegeben. Im Sommer kann man sich das Thema frei wählen und im Normalfall weiß ich immer schon sehr früh, wann ich eben Predigt habe und habe dann auch immer Zeit, eben mir Gedanken zu machen. Oft beschäftigt mich dann irgendein Thema und dann, ja, dann denke ich mir, schaue ich mir das an und wenn das dann passt, dann mache ich zu diesem Thema eben die Predigt. Und jetzt war es auch wieder so, ich habe mir Gedanken gemacht, hatte schon eine Idee, war mir noch nicht ganz sicher. Und irgendwann hat mich dann meine Frau Verena gefragt, und wie sieht's aus, hast du schon ein Predigtthema? Und dann sagte ich so, ja, weiß noch nicht sicher. Dann sagte sie, ja, du könntest ja vielleicht über dieses oder jenes predigen. Ja? Und das war genau das Thema, das ich auch im Kopf hatte. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, was für eine Bestätigung. Oder man könnte sagen, es war ein Thema, das uns seit Monaten tagtäglich beschäftigt. Ja. Wir sind nämlich momentan am Haus bauen und wir schauen uns heute in der Predigt das Gleichnis an vom Haus auf Sand und vom Haus auf Fels. Und so bin ich eben zu diesem Thema gekommen. Und ja, das Gleichnis steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Und ja, ich möchte das Gleichnis jetzt gleich mit uns gemeinsam lesen. Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein Gleichnis. Und ich habe mir dann natürlich nochmal die Frage gestellt, was ist überhaupt ein Gleichnis? Und die Definition laut Duden ist wie folgt. Ein Gleichnis ist eine kurze, bildhafte Erzählung, die einen abstrakten Gedanken oder Vorgang durch Vergleich mit einer anschaulichen, konkreten Handlung mit belehrender Absicht verständlich machen will. Also man kann etwas, das ziemlich theoretisch oder abstrakt ist, eigentlich praktisch darstellen, sodass es der Gegenüber vielleicht besser oder einfacher verstehen kann. Und wir Menschen können uns auch Bilder oft besser merken, als wie einfach nur Worte oder einen Text. Ja, und da verwendet man eben Bilder, um etwas zu erzählen, um etwas darzustellen. Und bei einem Gleichnis ist es aber auch so, dass man einen Schlüssel braucht, damit man das Ganze verstehen kann. Ein sehr bekanntes Gleichnis ist zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wenn man da nicht erkennt, dass eben der Vater in dem Gleichnis Gott ist, dann ja, macht es irgendwie nicht so wirklich Sinn. Das bedeutet, man braucht einen Schlüssel, um ein Gleichnis verstehen zu können. Also es ist eine Art Rätsel, wenn man den Schlüssel nicht hat und auch zu einem gewissen Maße unverständlich. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, warum spricht Jesus hier in einem Gleichnis, beziehungsweise hat er in sehr vielen Gleichnissen zu den Menschen gesprochen. Warum macht er das, wenn es irgendwie nicht klar verständlich ist für alle? Und auch die Jünger haben sich diese Frage gestellt, zwar im Matthäus-Evangelium auch, Kapitel 13, Vers 10 und 11, steht geschrieben, die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Das bedeutet, es war ihm bewusst, die Jünger verstehen es, die anderen verstehen es nicht. Aber warum macht er das? Es war so, als Jesus mit seinem Wirken begann, das war, als Johannes der Täufer eben da war und ihn angekündigt hat. Und eines Tages ist dann Jesus eben zu ihm gekommen und Johannes der Täufer hat ihn dann auch getauft. Und das war dann so, da steht eben auch im Markus-Evangelium ganz kurz, Johannes der Täufer kündigt ihn an und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel. du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war der Startschuss für das Wirken von Jesus auf der Welt. Von da an ist er überall umhergereist, ist in die Synagogen gegangen, hat dort gepredigt, also an öffentlichen Orten, und hat ganz klar zu den Menschen gesprochen und hat gesagt, das Reich Gottes ist in meiner Person da. Er hat nicht nur geredet, er hat auch Zeichen und Wunder getan. Für jeden, der wollte, war es ganz klar, dass er der erwartete Messias war. Es gab viele Prophezeiungen im Alten Testament und auch sogenannte messianische Wunder, an denen man eben erkennen konnte, ob jemand der Messias war oder nicht. Es gab auch andere Menschen zu der Zeit, die das behaupteten. Und ja, es war auch so, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Also er hat alle diese Dinge erfüllt. Und zwar, er lehrte in Vollmacht, er hatte eben Macht über die Dämonen, er heilte einen Fieberkranken, er heilte Aussatz, er heilte einen Lahmen, er vergab Sünden, er heilte einen Blinden und so weiter. Alle diese Dinge hat er gemacht und die Menschen haben es gesehen. Aber allen voran haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die Menschen, die die alte Schrift, das Alte Testament in- und auswendig kannten, sie kannten all diese Prophezeiungen, aber sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn nicht als Messias anerkannt. Ja, und wie gesagt, Jesus hat zu diesem Zeitpunkt davor noch ganz klar zu ihnen gesprochen, ganz verständlich. Aber sie haben ihn abgelehnt. Es ging so weit, dass sie sagten, dieser Mann macht die Wunder mit Hilfe des Teufels. Ja, sie haben diese Wunder also nicht Gott, sondern dem Teufel zugeschrieben. Und ja, irgendwann war es einfach so weit, weil sie ihn so bewusst abgelehnt haben, dass sich auch Jesus ihnen gegenüber verschlossen hat. Und da begann er dann in Gleichnissen zu reden, sodass die Menschen, die es verstehen sollten, verstehen, und die Menschen, die es eben nicht verstehen sollten, verstanden es nicht. Seine Begründung war, das lesen wir auch im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 12, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Eigentlich ist es traurig, was wir hier lesen, aber wenn sie gewollt hätten, hätten sie es erkennen müssen, dass er der erwartete Messias ist. Aber sie haben sich ganz bewusst dagegen entschieden. Und wir sehen, wenn wir uns gegen Gott entscheiden, ganz bewusst, dann hat das natürlich auch Folgen und irgendwann kann es auch zu spät sein. Dies als Einstieg, also darum wissen wir jetzt auch, warum eben Jesus in Gleichnissen gesprochen hat. Und wie bereits erwähnt, benötigt man immer eine Art Schlüssel, um ein Gleichnis zu verstehen. Und darum wollen wir uns eben diesen Schlüssel da zu Beginn einmal gemeinsam anschauen. In unserem Gleichnis ist die Rede von einem Haus. Ja? Und das Haus entspricht dem Leben. Und der Hausbau entspricht der Lebensgestaltung. Wie gestalte ich mein Leben? Wie baue ich mein Haus? Dann ist die Rede eben von Wind, von Sturm, von Wassermassen, die daherkommen. Und die entsprechen Problemen und Krisen im Leben und schlussendlich auch dem Tod. Dann ist die Rede von Sand. Der eine baut sein Haus auf Sand. Der Sand entspricht den menschlichen Erkenntnissen und weltlichen menschlichen Maßstäben. Dann gibt es den Fels, der Kluge baut sein Haus auf Fels. Und der Fels, wie wir hier lesen, entspricht dem Wort Gottes. Und dann gibt es eben noch diese zwei Männer. Der eine ist ein törichter Mann und er ist ein ungläubiger Mann, beziehungsweise ein nicht christusgläubiger Mann. Vielleicht glaubt er irgendwas anders, aber er glaubt nicht an Jesus Christus. Und dann gibt es noch den Gläubigen, den christusgläubigen Menschen, der hier als kluger Mann bezeichnet wird. Und ganz zu Beginn steht ja eben, wer meine Worte hört und danach handelt. Und da kann man daraus schließen, dass eben die Worte Gottes, das Wort Gottes, ist die Anleitung, wie der Hausbau, wie die Lebensgestaltung funktionieren kann. Sprich, die Bibel ist die Anleitung für ein gelingendes Leben. Genau, es gibt also zwei verschiedene Möglichkeiten, worauf man sein Haus bauen kann, worauf man sein Leben gründen kann. Und ja, jeder Mensch muss sich natürlich für eine der beiden Optionen entscheiden. bewusst oder unbewusst. Wenn man es bewusst nicht macht, dann baut man logischerweise, sage ich mal, auf Sand, weil man es nicht besser weiß. Und es ist so, dass Gott uns die Wahl lässt. Wie gesagt, er hat uns die Bibel gegeben, die Anleitung, wie das Leben funktioniert. Aber er sagt, ich möchte keine Marionetten. Er hat den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet, weil er uns Menschen liebt. Und er wünscht sich natürlich, dass wir seine Liebe erwidern, indem wir eben unser Leben mit ihm gemeinsam verbringen möchten, indem wir eben unser Leben auf das Wort Gottes gründen möchten. Aber es ist ja so, ein Mann möchte keine Frau heiraten, die ihn nur heiratet, weil sie gezwungen wird, weil sie ihn heiraten muss. Ich kenne zumindest keinen. Ja? Jeder Mann wünscht sich eine Frau, die ihn heiratet, weil sie ihn natürlich liebt, ja? Freiwillig. Und so ist es auch bei Gott. Ja? Er möchte uns nicht zu etwas zwingen, sondern er möchte, dass wir aus Freiwilligkeit eben handeln und unser Leben mit ihm gemeinsam leben. Und es war eben schon von Anfang an so, dass eben der Mensch den freien Willen hatte. Bei Adam und Eva war es schon so, sie waren im Paradies, konnten alles machen, nur eine Regel gab es, sie durften eben nicht von diesem Baum der Erkenntnis essen, aber sie hatten den freien Willen und sie haben sich dagegen entschieden und es hatte schlimme Konsequenzen für sie. Es ging dann natürlich weiter, auch mit dem Volk Israel, auch sie hatten immer wieder die freie Wahl mit Gott oder ohne Gott und so zieht sich das bis heute durch und auch heute hat der Mensch die freie Wahl, sich zu entscheiden, möchte ich mein Leben mit oder ohne Gott führen, möchte ich mein Haus auf Sand oder auf Felsen bauen. Wie gesagt, allerdings hat jede dieser Entscheidungen auch Konsequenzen. Und auch das sehen wir in der Bibel ganz klar nach dem Prinzip Fluch und Segen. Ja, sie haben gegen Gottes Regeln verstoßen im Paradies. Sie wurden aus dem Paradies hinausgeschmissen. Es hatte für die ganze Menschheit schlimme Konsequenzen. Und ja, darum kann man auch sagen eben bezüglich Segen, wenn du dein Haus auf Felsen baust, wenn du dein Leben auf das Wort Gott gründest, dann wird das Leben gelingen, du wirst gesegnet werden und du wirst auch ein Segen sein. Die Alternative ist, dass du dein Haus auf Sand, auf menschliche Erkenntnis, auf menschliche Maßstäbe baust. Das kann sein, zum Beispiel, du gründest dein Leben auf Geld, auf Reichtum. Oder du gründest dein Leben auf deinen Fleiß, auf deine Arbeitskraft. Du gründest dein Leben auf Fitness, auf Ernährung. Du achtest besonders gut auf deinen Körper. Du gründest dein Leben auf deine Familie. Du gründest dein Leben auf deinen Intellekt, auf deine Klugheit oder auch Sport, wie wir es vorher gehört haben, dass die Olympioniken alles ihrem Sport unterordnen. Ich denke, bei vielen Menschen ist es oft auch eine Mischung aus verschiedenen Senden, nenne ich es mal. Erfolgreich im Beruf, der Familie geht es gut und ich bin gesund. Was will man mehr? Das perfekte Leben. Wenn dann aber eben diese Stürme kommen und die Wassermassen und die Probleme und die Krisen, dann ist das irgendwann alles nichts mehr wert und es stürzt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Aber trotzdem lässt Gott es zu. Wir Menschen dürfen uns für diese Bauweise entscheiden. Und da ist mir irgendwie so aufgefallen, oder wenn ich jemand anderem von Gott erzähle oder von Jesus, dann wünsche ich mir natürlich total, dass er das begreift und sich aus für Jesus entscheidet. Und am liebsten möchte ich ihn zwingen oder überreden dazu. Ja? Aber das funktioniert nicht. Das sollen und das können wir nicht. Das bedeutet, unsere Aufgabe als Christen ist es, den Menschen von Jesus zu erzählen, ihnen dieses Angebot, diese Einladung auszusprechen. Und dann müssen wir aber auch leider, sage ich mal, die Entscheidung akzeptieren, so wie sie sie treffen. Es liegt dann nicht mehr in unserer Hand, was sie mit dieser Einladung, mit diesem Angebot machen. Fällt natürlich schwer, aber wie gesagt, Gott lässt uns auch diese Freiheit und somit müssen wir auch den Menschen, denen wir von Gott erzählen, denke ich, diese Freiheit lassen. Und ja, ich habe es gerade gesagt, das ist ein Angebot von Gott an uns Menschen. Und ich möchte jetzt dieses Angebot auch ganz konkret an dieser Stelle aussprechen. Wenn du dein Leben noch nicht mit Gott führst, wenn du dein Leben noch nicht auf das Wort Gottes gründest, wenn du dein Leben, wenn Jesus noch keinen Platz in deinem Leben hat, dann möchte ich dich ganz konkret einladen, möchte das Angebot aussprechen. Gott wartet auf dich und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Er möchte dir alle Schuld vergeben, weil Jesus eben auch ganz konkret für dich gestorben ist. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann warte nicht länger. Wenn du Fragen hast, wenn du unsicher bist, kannst du gerne nachher nach vorkommen, dann können wir noch darüber reden. Aber ich möchte dich ermutigen, diese Entscheidung wirklich heute noch zu treffen, dass du dein Leben auf das Wort Gottes gründest. Es ist aber auch so, wenn du dein Haus auf Felsen baust, wir haben es im Gleichnis gesehen, bei beiden Häusern kommt der Sturm, kommen die Wassermassen. Es bedeutet nicht, dass du in deinem Leben keine Probleme mehr haben wirst, dass du keine Krisen mehr haben wirst. Aber das Haus wird bestehen. Die Probleme werden nie größer sein, als du ertragen kannst. Das verspricht uns Gott in seinem Wort. Und das Haus, dein Leben wird auch Bestand haben über den Tod hinaus. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du in aller Ewigkeit bei Gott sein. Und das verspreche nicht nur ich, sondern auch das lesen wir in der Bibel. Das sagt Gott, er spricht es dir zu. In Johannes 3, Vers 16 steht ganz klar, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Für diejenigen, die ihr Leben bereits mit Gott gehen, die ihr Haus auf Fels gebaut haben, habe ich auch noch ein Angebot oder vielleicht besser gesagt eine Herausforderung. Unser Auftrag als Christen ist es ja, den Menschen von Gott zu erzählen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du dir eine Person überlegst, die eben noch nicht ihr Leben mit Gott führt, dass du ganz konkret eine gewisse Zeit für diese Person betest und dann anhand von dieser Geschichte, von diesem Gleichnis, von diesen Bildern dieser Person von Jesus erzählst. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das Wort Gottes Macht hat und dass Gott uns beisteht. Wir haben den Heiligen Geist und er wird uns helfen, die richtigen Worte zu finden. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, traut euch, seid mutig. Wenn es mit dem Reden vielleicht nicht so eure Sache ist, schreibt einen Brief, sucht euch eine Möglichkeit, wie ihr wirklich jemandem ganz konkret von Jesus erzählen könnt. Wir haben hier diese zwei unterschiedlichen Fundamente, einmal den Sand und einmal eben den Felsen. Und das Fundament, für das ich mich entscheide, das wird in meinem Leben zwangsläufig auch der Maßstab. Wenn ich mein Haus auf Geld baue, wenn das Wichtigste für mich ist, sage ich mal, dann wird das auch der Maßstab für ein gelingendes Leben für mich. Bin ich reich, ist mein Leben erfolgreich. Und ich werde diesen Maßstab nicht nur auf mich selber anwenden, sondern auch auf alle anderen Menschen. Der ist arm, er ist ein Loser, er ist noch reicher wie ich. Oh, ich werde neidisch und möchte unbedingt auch noch mehr Geld bekommen. Ja? Alles, was ich mache in meinem Leben, wird diesem einen Ziel, noch reicher zu werden, untergeordnet. Grundsätzlich ist es natürlich nicht schlecht, sage ich mal, wenn man Reichtum hat, wenn man Besitz hat. Aber es ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Und welchen Stellenwert hat es in meinem Leben? Oder das Thema Gesundheit und Fitness. Viele Menschen achten sehr gut auf ihre Ernährung, trainieren ganz extrem, dass sie einfach einen tollen Körper haben. Sie machen Sport und schauen einfach, dass sie immer fit sind und gesund bleiben. Aber was machen sie, wenn sie einmal krank werden? In ihren Augen ist ihr Leben dann nichts mehr wert? Kann es das sein? Und wir sehen auch bei diesen Dingen, ich kann mich nicht einfach dafür entscheiden. Ich kann nicht einfach sagen, so, und ab sofort bin ich reich. Ich entscheide mich dafür. Oder ab sofort werde ich nie wieder krank. Ich habe es nicht in der Hand. Und manche Menschen sind natürlich auch benachteiligt, wenn man diese Maßstäbe anwendet. Jemand, der in einer armen Familie aufwächst, hat es natürlich viel schwieriger als jemand, der schon Reichtümer erbt. Oder jemand, der mit einer Behinderung auf die Welt kommt. Ist sein Leben denn nichts mehr wert? Kann er kein gutes Leben haben? Definitiv schon. Die gute Nachricht ist, dass wir uns eben nicht mit diesen Maßstäben, mit diesen weltlichen Maßstäben messen müssen, sondern mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes allein soll der Maßstab für uns sein, für ein gelingendes Leben. Und auch das mächtige Wort Gottes entscheidet eben über Reichtum und Armut, über Fluch und Segen, wie wir es gehört haben, über Krankheit und Gesundheit. Es sind nicht wir Menschen, wir haben es nicht in der Hand. Wenn wir unser Leben, unsere Hoffnung auf das Wort Gottes stützen und es unser Fundament wird, dann wird unser Leben gelingen. Und wie gesagt, dann sind wir gesegnet und werden auch für andere ein Segen sein. Das lesen wir eben auch in verschiedenen Stellen in der Bibel, was für eine Macht das Wort Gottes hat und was für ein Segen daraus entstehen kann. Als Beispiel bei Petrus, ja, er war die ganze Nacht mit dem Boot draußen, er war Fischer, sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Der Morgen kommt, das Wasser wird wärmer, die Fische gehen nach unten, er fährt zurück, weil es jetzt aus fischereitechnischer Sinn natürlich keinen Sinn mehr macht, weiter zu fischen. Sie kommen ans Ufer, Jesus kommt daher, ein Nichtfischer, und sagt, hey Petrus, fahr nochmal hinaus, wirf das Netz auf die andere Seite nochmal hinaus. Ja. Wie gesagt, das fischereitechnischer Sinn macht überhaupt keinen Sinn, aber Petrus sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Jesus spricht Worte und Petrus vertraut darauf, auf das Wort Gottes, und er sagt, weil du es sagst, will ich nochmal hinausgehen. Was passiert? Sie fangen so viele Fische, dass die Netze reißen beinahe und sie sind total gesegnet. Ja, aber ich glaube, noch viel mehr ist in dem Moment die Erkenntnis, wer ist denn überhaupt dieser Mann, der so etwas kann? Ja, noch viel größer wie dieser weltliche Segen. Oder ein zweites Beispiel, der Hauptmann von Kapernaum. Es war so, dass einer seiner Diener eben krank war und der Hauptmann kommt dann eben zu Jesus, weil er gehört hat, dass er da ist. Und ja, er sagt dann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch er vertraut alleine auf das Wort Gottes. Er sagt nicht, du musst herkommen und die Hand auflegen, was auch immer, sondern er sagt, ich bin es nicht mal wert, dass du herkommst, sondern bitte sprich nur ein Wort und ich weiß, dass der mein Diener gesund wird. Jesus belohnt seinen Glauben und es passiert, dass der Diener in dem Moment eben gesund wird. Wir sehen also, welche Macht das Wort Gottes hat. Und diese Macht hat es auch heute noch. In vielen verschiedenen Situationen. Ganz praktisch, ganz konkret. Vielleicht, wenn wir zum Beispiel Angst haben. Ja? Meine Frau, also sie ist heute leider nicht hier, aber ich darf das so sagen, sie ist so ein klassischer Angsthase. Und wenn sie irgendwo hinkommt, wo sie noch niemand kennt, wenn alles neu ist und so, dann malt sie sich schon aus, was da alles sein könnte. Und im Normalfall sind es Dinge, die meiner Meinung nach niemals eintreten werden. Aber in ihrem Kopf geht es dann los und dann kommt die Angst dazu. Ja. Und das passiert eben in solchen Situationen oder wenn ein Kind mal krank ist. Oh, was könnte da jetzt alles sein? Was könnte da jetzt alles passieren? Ja. Und vor 3 Tagen hatte ich einen kleinen Zwischenfall, sage ich mal. Ich hatte da dann so extreme Rückenschmerzen, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr aufstehen konnte. Also ich wollte eigentlich am Abend dann von der Couch ins Bett und es war so extrem, ich konnte gar nicht mehr aufstehen. Bin dann irgendwie auf allen Vieren ins Bett und ja, wie auch immer. Und das ist dann auch eben so eine klassische Situation, wo meine Frau dann eben Angst bekommt natürlich, weil was könnte das jetzt alles sein, wenn er vielleicht kann er irgendwann gar nicht mehr laufen, vielleicht alle möglichen Dinge kommen dann normal in ihren Kopf. Und dann kann sie natürlich auch nicht mehr schlafen, weil sie sich eben Gedanken macht und das ist dann so ein Rattenschwanz, ja. Und mir ist es gar nicht aufgefallen. Erst im Nachhinein habe ich eigentlich gemerkt, dass sie an dem Abend eigentlich total ruhig war. Sie konnte auch gut schlafen. Und im Nachhinein habe ich sie dann gefragt, hey, was war da eigentlich los? So kenne ich dich gar nicht. Und sie sagte, ja, sie ist da im Bett gelegen und dann ist ihr einfach Römer 8, Vers 28 in den Kopf gekommen. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und es gab ihr einfach eine Ruhe und eine Gelassenheit. Ich weiß bis heute noch nicht, warum es jetzt gut war, dass es so passiert ist, aber wir dürfen darauf vertrauen und wir sehen, nur allein dieses Wort hat die Macht, dass er Angst wegnehmen kann. Es hilft nicht nur bei Angst, ich denke, es hilft auch ganz klar bei Versuchungen. Wenn wir in der Versuchung stehen, wenn wir Angriffe vom Teufel haben, und wir stehen vielleicht in der Versuchung, etwas zu tun, wo wir nicht tun sollten und wir wissen es und wir kämpfen hin und her und denk an Gottes Wort, versuch es, denk an einen Bibelvers oder nimm die Bibel, wenn du sie zur Hand hast, schlag auf und lies darin und es wird dir helfen, dass du sagen kannst, oh nein, ich mache es nicht, ich verspreche es dir, versuch es und ich verspreche dir, es wird funktionieren, weil das Wort Gottes Macht hat. Und die Macht ist größer als die Macht vom Teufel natürlich. Und die Macht ist sogar so groß, dass das Wort Gottes eben, wie gesagt, über verschiedene Dinge entscheidet, über Fluch, über Segen, über Krankheit, über Gesundheit, bis hin über Leben und Tod. Das bedeutet, die Entscheidung, auf welches Fundament du dein Leben baust, entscheidet auch über Leben und Tod. Wenn du dein Fundament auf Gott baust, dann wird dein Leben Bestand haben und du wirst in Ewigkeit bei ihm sein. Wenn du es nicht machst, dann wirst du in aller Ewigkeit nicht bei ihm sein und es wird kein schönes Ende sein. Und auch da gibt es natürlich einen Bibelvers dazu. Das sind nicht meine Worte, ich verspreche es nicht, sondern die Bibel sagt es, Johannes 5, Vers 24, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Im Gleichnis steht ja zu Beginn eben, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann. Alleine, dass ich die Bibel lese und die Worte höre, genügt noch nicht. Sondern es muss auch mein Leben verändern, es muss sichtbar werden an meinen Taten. So steht es in dem Gleichnis. Das bedeutet, wenn ich mein Haus auf Fels baue, dann muss ich auch danach handeln, sonst ist es kein Fels, sonst ist es doch nur der Sand, vielleicht irgendwie ein wenig kaschiert. Ja? Es ist ja so, dass man die Bibel auch immer im Kontext lesen soll und das Gleichnis beginnt mit dem Wort darum. Ja? Das bedeutet ja, dass irgendwas davor stehen muss, auf das sich das Ganze da bezieht. Und wenn wir uns das anschauen, direkt die Verse davor, und zwar ab Vers 21 steht da geschrieben, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Auch hier wird ganz klar gesagt, nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wenn man den Kontext noch etwas größer fasst, wo eben dieser Text steht, dann erkennen wir, dass dieses Gleichnis der Abschluss der Bergpredigt ist. Das gibt dem Ganzen nochmal eine besondere Note, wie ich finde, weil in der Bergpredigt erzählt Jesus ganz klar, wie das Leben zu funktionieren hat, was wir tun und was wir lassen sollen. Und darum habe ich mir jetzt auch nochmal ganz konkret drei Punkte eben aus der Bergpredigt herausgesucht, um uns allen, auch mir selber natürlich, einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, handle ich denn auch so, wie es Gott von mir möchte? Wie gesagt, es gibt ja ursprünglich das Gesetz, die 10 Gebote, es wurde ja dann durch Jesus, sage ich mal, aufgehoben. Aber in der Bergpredigt werden diese Dinge, diese Regeln, sage ich mal, eigentlich noch verschärft. Und der erste Punkt, den ich mir ausgesucht habe, ist das Thema Vergebung. Wir lesen da Matthäus 6, Verse 14 und 15, das ist eben ein Teil aus der Bergpredigt. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Eine ganz klare, einfache Aufforderung. Wir sollen einander vergeben. Und nicht nur dort, wo es leicht fällt, wenn jemand kommt und sagt, oh, es tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Alles gut, ich vergebe dir, ja. Sondern auch dort, wo es schwerfällt, wo tiefe Verletzungen sind, wo offensichtliches Unrecht passiert ist, also wo mir wirklich Unrecht getan wurde, wo es wirklich schwerfällt. Nach irdischen Maßstäben macht es keinen Sinn, weil ich wurde ja verletzt. Warum sollte ich ihm da vergeben? Ja, na, mache ich nicht, weil ich bin ja im Recht. Aber so ist die Bibel nicht. Ja? Denn Gott wäre auch im Recht. Er müsste mir auch nicht vergeben. Diese Vergebung möchte ich gerne in Anspruch nehmen. Aber meinem Nächsten, da fällt es schon sehr viel schwerer. Da gibt es das Gleichnis von diesem Schalksknecht. Ihm wird eine riesengroße Schuld erlassen. Er wird freigelassen. Und seinem Nächsten kann er eine klitzekleine Schuld nicht erlassen, sondern lässt ihn ins Gefängnis stecken, sodass er die Schuld eigentlich gar nie begleichen kann. Wie geht es dir mit dem Thema Vergebung? Gibt es noch offene Punkte, wo du sagst, da sollte ich eigentlich ja, nochmal darüber nachdenken und vergeben? Zweiter Punkt ist das Thema Geld. Auch darüber spricht Jesus in der Bergpredigt. Und zwar ist es da, genau, Vers 19. Er schreibt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann noch Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Was für ein Verhältnis hast du zu Geld, zu deinem Besitz, zu Reichtum? Die Bibel spricht sogar davon, dass die Geldgier die Wurzel allen Übels ist. Wenn man in die Welt schaut, wie viel Leid, wie viel Tod gibt es wegen Geldgier? Wie viele Menschen werden umgebracht wegen Geldgier, wegen Habgier, weil andere Menschen noch reicher werden möchten? Ich glaube nicht, dass wir umbringen wegen Geld, aber wie geht es dir im Umgang mit Geld? Wie geht es dir, wenn du denkst, dass du morgen vielleicht irgendwann nicht mehr so viel Geld hast wie heute? Fällt es dir schwer? Der dritte Punkt noch, Ehebruch. Auch davon spricht Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, Verse 27 und 28. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wir lesen es auch in der Bibel zum Beispiel von König David. Er kommt zurück aus dem Krieg, steht auf und er sah vom Dach aus eine Frau sich waschen. Er sah sie nur mit den Augen. Und das war schon der Beginn für Mord, Ehebruch und solche schlimmen Dinge. Das ist die sogenannte Augensünde. Das bedeutet, sobald ich den Augen schon, beginnt es eben schon. Ja? Und es scheint damals schon ein großes Thema gewesen zu sein. Und ich denke, heute ist es nicht einfacher. Ich denke, ich unterstelle mal, dass dieses Thema verstärkt die Männer betrifft. Und heutzutage, denke ich, mit den Magazinen, Internet, Fernseher und solchen Medien, macht es das Ganze noch schwieriger. Ja? Dass man eben seine Augen, sage ich mal, unter Kontrolle hat, was andere Frauen angeht. Das waren jetzt nur drei Punkte, die ich mir da ausgesucht habe, wo ich gedacht habe, ja, die betreffen zu einem gewissen Maße jeden, beziehungsweise kann jeder in die Versuchung kommen bei diesen Punkten. Ja. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch immer wieder mal auch den Spiegel vorhält, nicht um zu sehen, wie schlecht ihr seid, sondern um einfach ehrlich mit euch selber zu sein. Denn wenn wir drauf kommen, hey, ich habe ein Problem mit Vergebung oder mit Geld oder mit Ehebruch, dann hat auch dafür das Wort Gottes eine Lösung parat. Wir dürfen jederzeit zu Gott kommen und ihn ehrlich um Vergebung zu bitten und dürfen wissen, dass er uns dann auch vergibt. Das bedeutet, er zählt nicht nur auf, was wir nicht machen dürfen, und wenn wir es machen, bekommen wir eins auf den Deckel, sondern er wartet mit offenen Armen und wir dürfen zu ihm umkehren. Wenn dir etwas in den Sinn kommt, dann tu Buße, geh zu Gott, bitte ihn um Vergebung. Wie gesagt, wenn du dein Haus noch nicht auf das Wort Gottes gründest, wenn du dir vielleicht unsicher bist, wie das funktioniert, was hat denn Jesus tatsächlich gemacht, was bedeutet denn, dass Jesus für mich gestorben ist, wie kann ich denn ein Leben mit Jesus führen, dann sei mutig und komm nach vorne, dann kannst du mit jemandem darüber reden und mach es heute, warte nicht. Wenn du dein Leben bereits auf das Wort Gottes gegründet hast, wenn du dein Leben bereits mit Jesus führst, dann, wie gesagt, halte dir immer mal wieder den Spiegel vor und prüfe dein Handeln. Und sei mutig und erzähl den Menschen von dem tollen Angebot, das Gott uns allen macht. Ja, ich möchte noch mit uns beten und danach singen wir passend zum Thema noch das nächste Lied, wie ein starker Fels. Vater im Himmel, danke für dein Wort, danke für die Bibel, danke für deinen Sohn, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast, dass wir lesen können, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Und danke, dass wir auch verstehen dürfen, was in deinem Wort steht, auch wenn es so Gleichnisse sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer ein offenes Ohr, offene Augen und ein offenes Herz haben für das, was du uns sagen möchtest, dass wir nie verstockt sind, sondern dass wir immer bereit sind zu hören und dass das Gehörte auch Auswirkungen auf unser Leben hat, dass dem Gehörten auch Taten folgen. Hilf uns, dass wir dein Wort in die Welt hinaustragen, dass wir Menschen erzählen von deinem Angebot, dass wir mutig sind und uns dann nicht fürchten. Danke, dass du bei uns bist und danke, dass dein Wort so mächtig ist, dass es Angst wegnehmen kann, dass es uns in Versuchung helfen kann. Ja, danke, dass wir auch immer zu dir kommen dürfen, wenn wir merken, dass wir einen Fehler gemacht haben. Danke dafür. Amen.